Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Berliner Luft. Wieder mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Da freue ich mich sehr drauf. Und bevor wir jetzt loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Johannes und ich hatten das Glück, in einem anderen Podcast zu Gast sein dürfen. Johannes, vielleicht willst du das nochmal aufgreifen?
Ja, wir waren in Gegenwartsgeplapper von Christina Bachmann, dass sie mir dankensweise zum Geburtstag geschenkt hat. Ganz witzige Connection. Und da waren wir letztens und haben uns vorgestellt, ein bisschen über uns geredet. Henrik hat aus seiner Rabaukenzeit aus der Schule geredet. Und ja, also unbedingt reinhören bei Christina Bachmann, bei Gegenwartsgeplapper, uns nochmal anhören. Aber wir haben heute auch, wie schon erwähnt, einen sehr spannenden Gast, nämlich den Verteidigungspolitiker und Lipper, Christian Sauter. Und das freut uns vor allem, weil in dieser Woche, gerade im Bundestag, haben wir natürlich sehr, sehr viel mit dem Thema Bundeswehr und Sondervermögen zu tun. Also auch Finanzen ist ja eine Haushaltswoche. Und da reden wir über das Thema Finanzierung der Bundeswehr. Und gerade ein heiß diskutiertes Thema. Man hat sich aber schon darauf geeinigt. Morgen ist die Abstimmung, morgen am Freitag. Heute ist bei uns noch Donnerstag. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du da bist, Christian.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier mit euch zu diskutieren.
Ja, gucken wir mal, wie weit wir diskutieren können. Christian, du bist ja Bundestagsabgeordneter der FDP und kommst aus Lippe. Wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, du machst Verteidigungspolitik und Verkehrspolitik?
Ja, Lippe ist richtig, ist auch ein großer Bundeswehrstandort. Und insofern war schon der Wahlkreisbezug dann da, sodass ich mich dann in der letzten Legislaturperiode auch für Verteidigungspolitik beworben habe und habe dann das Vertrauen meiner Fraktion bekommen, das auch begleiten zu können, seinerzeit mit drei weiteren Kollegen. Und Interesse an Verteidigungspolitik ergibt sich nicht nur daraus, sondern auch aus meiner Vergangenheit, da ich immer verteidigungspolitisch interessiert war, meinen Wehrdienst auch vor Ort abgeleistet habe in der Kaserne bei der Panzerartillerie. Und daraus ergeben dann auch mich als Reservist gemeldet habe, als freiwilliger Reservist, also ohne Beorderung, kommen wir vielleicht später noch zu den Details. Und habe da immer auch den Bezug zur Bundeswehr gehalten und aus diesen Punkten haben sich dann eben auch die verteidigungspolitischen Aufgaben mit ergeben. Will damit sagen, schon ein Herzensthema auch von mir.
Ja, das merkt man. Ein zweites Herzensthema von dir ist ja auch die Verkehrspolitik. Auch dort gerade das Thema automobiles Kulturgut. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ich habe ja eine kommunalpolitische Vergangenheit und bin auch nach wie vor aktiver Kommunalpolitiker und habe in dem Bereich auch als einen Schwerpunkt Verkehrspolitik gehabt. Daneben eben das Interesse auch für Verkehrspolitik als solches und Individualverkehr auch und ist jetzt eben angesprochen worden, Parlamentsgras, automobiles Kulturgut. Da ist auch ein Stück noch Leidenschaft dabei bei mir. Also das Thema Altblech, ich nenne das immer ganz gerne so. Und insofern ergeben sich so aus meiner politischen Vorvergangenheit und den Themen, den aktuellen Themen der Zeit auch, ein Blick zurück ist ja auch immer das, wie geht es dann weiter. Auch das Thema Verkehr, digitale Infrastruktur hängt ja zunehmend zusammen, gerade in ländlich strukturierten Wahlkreisen wie meinem. Ja, das ist so der Hintergrund.
Cool. Aber es muss ja sicherlich, muss ja jetzt wahnsinnig sein, wenn man da irgendwie reingeht, man sagt, man entscheidet sich für diesen Verteidigungsausschuss. Da konnte man am Anfang der Legislaturperiode wie alle anderen ja auch nicht mit rechnen, dass das jetzt solche Ausmaße annimmt mit dem Krieg Russlands auf die Ukraine. Ihr habt da sicherlich einiges zu tun oder wie ist gerade so das Arbeitspensum für euch Verteidigungspolitiker?
Das ist sehr intensiv. Ist eine vielfältige Herausforderung. Die Herausforderungen, die wir schon in den letzten Jahren eben hatten, Zustand Bundeswehr, Einsatzbereitschaft, auch der Frage der Auslandseinsätze und jetzt eben dazugekommen im Schwerpunkt seit dem Februar der Ukraine-Krieg und sich den daraus ergebenden Folgen auch. Und das Thema Verteidigung ist jetzt insofern verdichtet, das ist eben schon angesprochen, 100-Milliarden-Paket, also tatsächlich das, was in der Vergangenheit wirklich an Investitionsvorhaben nicht getätigt wurde, muss man ganz klar so sagen, was jetzt mit dem 100-Milliarden-Paket für die nächsten Jahre zumindest an Grundinvestitionen geschaffen wird für die Bundeswehr. Und das sind ganz intensive Wochen. Derzeit die Haushaltswoche plus 100 Milliarden Paket. Ja, wir hatten alleine gestern zwei Sitzungen des Verteidigungsausschusses. Daraus ergeben sich natürlich davor und danach auch verschiedene Termine. Und das ist eine, ja, eine riesen Herausforderung derzeit, das muss man wirklich so sagen. So tragisch und so schlimm auch das Ereignis als solches war. Es kam in der Schwere sicherlich, also dass es ein groß angelegter Krieg ist, sicherlich nochmal in der Masse im Februar sehr stark. Ich sag mal, im Vorfeld hatten wir schon 2014 Annexion der Krim, eine neue Orientierung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik hin zur Landes- und Bündnisverteidigung wieder mehr. Aber so in Masse das jetzt, das ist schon wirklich eine große Herausforderung.
Was hast du denn an dem Tag gedacht, als Russland die Ukraine überfallen hat?
Ich glaube, wie jeder kann sich so ein Ereignis brennt sich ein und man weiß genau, was man in dem Moment gemacht hat, als das auch über den Ticker ging in den frühen Morgenstunden. Das war wirklich auch in der Dimension für mich, muss ich sagen, erstmal überraschend. Viele haben ja damit gerechnet, dass vielleicht was passiert, lokal begrenzt eventuell wie bei Krim, aber dass es eine groß angelegte Invasion war und die jetzt auch noch tatsächlich jetzt mehrere Monate andauernd in einem Krieg sich befinden in Europa, das war tatsächlich außergewöhnlich und ja, das sind schlimme Momente gewesen auch, ne?
Ja, wenn wir ein bisschen so zurück zum Sondervermögen gehen, ich habe da immer so ein bisschen, oder das, ich finde es super, fand es eine tolle Rede, die der Bundeskanzler gehalten hat zur Zeitenwende und sehe den Bedarf zu 100%. Wir haben ja zuletzt aber auch gesehen, ist jetzt nicht so, dass der Verteidigungsetat irgendwie immer unten war und sich da nichts getan hätte. Der wurde ja auch angehoben in den letzten Legislaturperioden. Man hatte ja so ein bisschen das Gefühl, also ich stecke da nicht drin, aber das Gefühl brennt sich ja irgendwie ein, dass da vieles versickert ist. Also man hat mehr und mehr Geld ausgegeben und irgendwie trotzdem gibt es ja den berühmten Satz, irgendwie Schiffe, die nicht schwimmen, Flugzeuge, die fliegen, etc. Wie wollt ihr auch als Verteidigungspolitiker sicherstellen, dass das jetzt mit den 100 Milliarden nicht passiert, dass jetzt nicht die 100 Milliarden da reingesteckt wird und trotzdem irgendwie in Anführungsstrichen die Kohle verbrannt wird, sondern es wirklich gut ausgegeben wird, sodass wir dann auch möglichst bald eine Bundeswehr haben, die funktioniert.
Also ich stimme voll zu. Diese am 27. Februar, diese Rede, Zeitenwende, war an sich auch schon eine politische Zeitenwende, dass mal so klar, dass auch ein Bedarf ausgesprochen wurde. Und da bin ich auch dem Bundeskanzler und die tragenden Parteien auch sehr dankbar, dass das so auch zumindest in großer Mehrheit jetzt so auch gestützt wird, auch die Union das Sondervermögen mit unterstützt. Da haben wir ja noch sehr viel Austausch auch diese Woche gehabt. Bedarf ist groß, auch der Nachholbedarf ist groß, sicher. Der Verteidigungsetat, der Einzelplan 14, gestern ist er ja im Plenum gewesen, ist über die letzten Jahre schon angewachsen. Im Verhältnis aber zu dem, was man 15, 20 Jahre zuvor investiert hat, ist das natürlich auch in diesem Verhältnis zu sehen. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, wo ist das Geld geblieben? Wir haben natürlich in vielen Punkten auch Beschaffungsprojekte, Rüstung nicht getätigt und alte Systeme weiter betrieben. Ein prominentes Beispiel ist der Tornado. Er ist in vielfacher Hinsicht bedeutend, auch weil wir unsere atomare Teilhabe innerhalb der NATO damit darstellen. Das ist ein altes System. Da ist auch viel Geld wiederum in die Instandsetzung geflossen, um eben entsprechend das System noch zu nutzen, ohne eine Nachfolgebeschaffung festzulegen, zu beschließen. Das ist ja jetzt mit F-35 und Eurofighter passiert. Da ist auch ein Teil von dem aufwachsenden Budget natürlich auch verwendet worden. Und zweiter Punkt sind Beschaffungsprozesse. Und das ist auch etwas, wo wir innerhalb dieser Regierung auch im Koalitionsvertrag festgehalten, der noch nicht den Ukraine-Krieg kannte und jetzt den Entscheidungen, die getroffen werden sollen und auch teilweise schon getroffen sind, Beschaffungsprozesse zu reformieren, zu beschleunigen und auch so zu gestalten, dass man möglichst dieses Geld jetzt substanziell für die Truppe und für den Nutzer, und Nutzer ist die Bundeswehr an der Stelle, effektiv ausgeben soll. Und da sind Beschaffungsprozesse ein wesentlicher Punkt. Also ich habe Unterhaltung und Beschaffungsprozesse. Das sind zwei wesentliche Punkte. Und das dritte sicherlich, dass man eben, und da bin ich auch dankbar, dass man jetzt sagt, das Vermögen steht wirklich zu 100% jetzt für die Bundeswehr zur Verfügung und nicht für andere Dinge.
Die Grünen also, wollten ja, den, also die Grünen wollten ja da noch
Entwicklungshilfe draus machen, genau. Und solche Sachen, finde ich auch, ist schon irgendwo gerichtet auf die Bundeswehr, weil die muss jetzt auch ausgerüstet und aufgerüstet werden. Und da haben ja nicht alle SPDler immer Glücksgefühle, sage ich jetzt mal. Da hört man auch manchmal ein paar Interviews von Abgeordneten der SPD aktuell, die sagen, das Sondervermögen finden wir eigentlich gar nicht so gut aus formalen Gründen oder weil wir eben da ein Problem haben mit einer Auf- und Ausrüstung. Am besten sollte es keine Bundeswehr geben oder es sollte zumindest keine militärische Ertüchtigung
geben. Also so weit gehen jetzt die wenigsten, das muss man, also zumindest jetzt in unserer Bundestagsfraktion zu sagen, brauchen wir keine Bundeswehr.
Ja, aber im Kern stimmt natürlich,
die das, ja, das auch ganz gut finden.
So. Findest du das, meine Frage an dich, findest du das, dass es da tatsächlich eine Zeitenwende gab, in der SPD zu sagen, eigentlich waren wir immer die Friedens- und Abrüstungspartei und jetzt kommen wir dahin, quasi die Kriegspartei zu sein, den Kriegskanzler zu stellen?
Ja, also natürlich wieder sehr polemisch, aber also Kern,
du kennst mich.
Kern, klar, gibt es bestimmt einige, auch Bundestagsabgeordnete, die damit Bauchschmerzen haben. So erstmal, also man muss ja sagen, eine Zeitenwende, das war ja enorm. Ich stand da morgens in der Küche, ahnte nichts Böses, habe da irgendwie noch einen Abwasch gemacht und nebenher so ein bisschen irgendwie den Phoenix-Stream laufen lassen und dann haut der Kanzler das mal raus. Das hat ja für ein Riesenecho gesorgt, auch international. Und auch die Symbolik dahinter finde ich enorm wichtig. Ich finde es auch total richtig, dass wir dafür sorgen, dass unsere Bundeswehr vernünftig ausgestattet ist. Weil sonst, muss man sagen, sonst kann man sie ja wirklich abschaffen. Also wenn wir eine Bundeswehr haben, die nicht funktioniert, dann was soll das? Entweder wir haben eine funktionierende oder wir haben keine. Und dementsprechend fand ich das gut, richtig und wichtig. Ich finde, man muss trotzdem darüber reden, wie geben wir das Geld aus, dass es halt bestmöglich ankommt. Und was jetzt diejenigen in der SPD angeht, die da Bauchschmerzen mit haben, also ich finde, das ist okay. Also das ist ja auch ist okay, wenn man sagt, irgendwie, ich habe da erstmal ein bisschen Respekt vor, finde es irgendwie erstmal jetzt doch enorm, so eine Summe dafür auszugeben. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich da auch was verändert hat, weil, glaube ich, vielen, die auch mit dem Thema Verteidigung nicht so betraut sind, wie das jetzt beispielsweise ein Verteidigungspolitiker ist, mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, glaube ich, nochmal klar geworden ist, dass wie wichtig das ist, dass wir unsere Sicherheitsarchitektur irgendwie aufrechthalten. Und ich glaube, da gibt es ein paar Abweichler, aber die sind wirklich in der absoluten Minderheit. Und dem Großteil auch der SPD ist, glaube ich, klar, dass es richtig und wichtig ist. Übrigens ja auch, also die Partei, die ja viel mehr aus der Friedensbewegung kommt, sind ja die Grünen. Und es ist ja auch spannend zu sehen, dass bei den Grünen da relativ entschlossen auch die Reihen geschlossen wurden und man gesagt hat, nee, wir müssen das jetzt machen.
Bist du da verwundert, wenn du mit deinen grünen Kollegen da redest, wie kriegsbereit die jetzt sind?
Ob das jetzt Kriegsbereitschaft ist, das würde ich mal nicht so unterstellen. Allerdings, und da gehört auch natürlich auch etwas Respekt dazu, seine Position an der Stelle auch mal zu korrigieren. Und die Sitzung 27. Februar, das hat natürlich auch viele, auch in der den Fraktionen der Regierungskoalition, sicherlich auch überrascht, denn das war ein sehr deutliches Statement, Zeitenwende und was dahinter hängt, also 100 Milliarden und 2% Finanzierung, da müssen wir vielleicht auch gleich nochmal einen Punkt zu machen. Insofern erstmal auch Respekt, dass man eine Position auch in der Form korrigiert hat und jetzt zu einer gewissen Beschlossenheit auch gekommen ist. Natürlich, das muss ich mal auch aus liberaler Sicht sagen, wir haben immer auch in der letzten Legislatur ist angemahnt, dass man zu wenig für die Außensicherheitspolitik, Verteidigungspolitik ausgibt, vor dem Hintergrund des Nachholbedarfs und den Mängeln, die hier schon offensichtlich waren und dem auch, was man sich vorgenommen hat, Landes- und Bündnisverteidigung wieder gleichgewichtet nach Krim. Also nochmal, es kam ja nicht völlig aus dem Nichts, sondern es sind ja Eskalationsstufen, spätestens seit 2014 war ja klar, dass man in die Bundeswehr wieder mehr investieren muss. Und da gab es natürlich unterschiedliche Gewichtungen, auch wie man das macht und ob man jetzt rein fokussiert auf Verteidigung geht, für den Bereich der Bundeswehr ist natürlich logisch. Und wenn man das Sondervermögen Bundeswehr nennt, muss es auch Bundeswehr sein. Das ist so mein Punkt, den ich auch machen möchte. Und ansonsten, am Freitag, denke ich, werden wir eine breite Zustimmung dazu erfahren. Und das ist ein gutes Zeichen am Ende in der schlimmen Situation, in der man jetzt ist und woraus sich das auch ergeben hat. Ne? Das muss man auch so sagen.
Ja.
Nur klar ist, dass vielleicht der Punkt, dass wir Verteidigungspolitiker auch, und das gilt auch für die Fraktion, auch die letzten 4 Jahre schon angemahnt haben, das Thema Beschaffungsprozesse. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass man das sich auch vorgenommen hat. Im Koalitionsvertrag ist es nochmal geschrieben. Der kannte den Ukraine-Krieg nicht, aber das ist ein wesentlicher Schlüssel, um das auch effektiv dann für die Bundeswehr, ich möchte jetzt sagen, auf die Kette zu kriegen. Ne?
Ja, ja. Und dann jetzt auch bei der Beschaffung muss es jetzt ja auch darum gehen, möglichst schnell, möglichst gutes Material zu bekommen, oder? Weil also es gab in der Vergangenheit dann auch sehr viele so deutsch-französische Rüstungsprojekte, wo man ja das Gefühl hatte, dass da auch so ein bisschen so ein Fokus stand, dass man halt irgendwie also eine sehr politische Idee darüber, dass wir zusammen verteidigen wollen, zusammen entwickeln, was dann aber auch irgendwie zum Teil sehr teuer war, zum Teil viel Zeit in Anspruch genommen hat. Jetzt geht es doch darum, möglichst schnell, möglichst viel oder möglichst schnell sehr gutes Material zu bekommen, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Wir haben ja jetzt einige Punkte relativ schnell auch zumindest politisch entschieden, beziehungsweise bringen das jetzt in die Richtung. F-35 genannt, Bewaffnung Drohne ist ein Punkt. Allerdings, das gehört auch dazu, dass man für die Zukunft, und anders wird es nicht gehen, das gehört auch zur Effektivität von Rüstungs- und Verteidigungsausgaben, dass national alleine, das mag in einigen Punkten auch richtig und gut und schnell jetzt sein, man aber perspektivisch und in Zukunft natürlich mindestens europäisch abstimmen muss und diese gemeinsamen Projekte auch wichtige Projekte sind, um effektiv auch Rüstungs- und Verteidigungsausgaben auch darzustellen, denn wir leisten uns ja in Europa eine Vielzahl an Systemen in relativ dann kleiner Stückzahl, wohingegen zum Beispiel unser wichtigster Bündnispartner in der NATO, USA, dann wesentlich größere Stückzahlen kommen, weil sie eben natürlich auch ein System nur fahren. Kampfpanzer ist eins, Kampfflugzeug wäre ein nächstes. Ne? Das ist dann perspektivisch für die nächsten Jahrzehnte auch gedacht. Und das ist ein wichtiger Punkt, das auch voranzutreiben, also eine gemeinsame europäische Beschaffungsrichtung einzuschlagen. Denn sonst werden wir nicht effektiv auch Rüstung betreiben können oder Ausrüstung beschaffen können.
Was man jetzt ja auch immer mitbekommt, auch in der Bevölkerung, ist zum einen auch ein zunehmender Respekt wieder gegenüber der Bundeswehr. Liest man und hört man auch, dass da Pop-up-Stores von der Bundeswehr, die schon geplant waren, dass da jetzt die Leute hingehen und auch mal sagen, danke, dass ihr da seid, danke für euren Einsatz, dass man jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt immer mitbekommen hat, diese Wertschätzung. Aber auf der anderen Seite ist auch so ein bisschen Angst dabei. Also sicher auch aus Desinformationskampagnen aus Moskau, wo man da mit dem Atomkrieg irgendwie versucht, Angst zu machen. Aber auch, wenn sich da Menschen von der Bundeswehr hinstellen und sagen, die Bundeswehr wäre blank zum Beispiel. Also das hat mich dann auch irritiert, dass man das aus der Bundeswehr so erzählt. Wie schätzt du das denn ein? Warum macht man das?
Respekt gegenüber der Truppe, erster Punkt, das ist in der Tat wieder mehr im Blickpunkt. Und man muss sagen, es gab ja vor dem Ukraine-Krieg schon einige Ereignisse, wo die Bundeswehr auch sehr aktiv und auch eine tragende Rolle gespielt hat, Bekämpfung Corona-Pandemie und Folge, vor allen Dingen im Rahmen der Amtshilfe. Zweiter Punkt, Flut, Unterstützung bei der Flutkatastrophe. Das sind ja so Dinge, wo die Bundeswehr auch prominent auch wieder im Blickpunkt der Öffentlichkeit ist. Klar, es gab auch negative Ereignisse, aber eher nicht zu Last oder Verantwortung der Bundeswehr, sondern wo sie auch eine tragende Rolle gespielt hat, Afghanistan-Evakuierung als Beispiel. Und ich glaube, dass durch die hervorragende Arbeit, auch bei der Corona-Pandemie, wäre es ja gar nicht ohne Bundeswehr und Unterstützung im Rahmen der Amtshilfe überhaupt gegangen in vielen Punkten. Ne? dass da schon in der breiten Bevölkerung wieder das auch sichtbarer geworden ist. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den muss man politisch auch kritisieren, dass man auch der Bundeswehr in den vergangenen Jahrzehnten politisch wenig Aufmerksamkeit gegeben hat. Zudem, dass die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, sodass also auch der Kontakt insgesamt etwas weniger geworden ist. Und wir haben ja auch Diskussionen gehabt, Jugendoffiziere in Schulen, wo sie nicht mehr eingeladen wurden. Also das ganze Thema Sichtbarkeit der Truppe in der breiten Bevölkerung. Und das ist ja, die Bundeswehr gehört ja, ist ja eine Institution dieser Bundesrepublik. Und da hat man das sehr wenig im Blickpunkt gehabt. Und durch diese drei Ereignisse, die ich auch geschildert habe, ist ja auch ein gewisser Respekt zu dem, was Truppe eigentlich macht. Das sind ja alles Punkte gewesen, die nicht Kernaufgabe der Verteidigung sind, ne? Aber doch sehr wesentlich waren, um gewisse Krisen zu bewältigen. Und der zweite Punkt, politisch habe ich es jetzt schon insofern eingeordnet. Ich würde auch sagen, dass man die Frage Gelöbnisse in der Öffentlichkeit ist ja auch ein Punkt gewesen, um es wieder prominenter zu machen, das ist sicherlich ein sehr guter Weg, die Truppe auch zu öffnen. Für Quereinstieg ist personell auch nicht schlecht, gerade wenn wir über das Thema Cyber reden, also Experten in die Truppe reinzubekommen. Das sind alles so Herausforderungen, der wir ja auch in Zukunft mehr stellen werden, denn die Bundeswehr wächst ja auch personell jetzt wieder auf. Das sind große Baustellen noch.
Johannes, jetzt würde ich dich mal fragen, also wir haben über das Sondervermögen ein bisschen gesprochen. Eine Frage, die sich dann natürlich anschließt, ist die Frage der Finanzierung. Ich kann mich noch sehr lebendig daran erinnern, das ist jetzt ja ein halbes Jahr her, da saßen wir bestimmt mal schön im Wahlkampf nebeneinander und du hast gekoffert gegen, hier alle Schulden finanziert und Steuern runter und wir müssen den Staat schlanker machen, keine Schulden. Der Finanzminister Christian Lindner ja auch, dass man nicht die Schulden für die nächste Generation aufnehmen dürfe und die Steuern runter müssen. Jetzt werden 100 Milliarden Euro. Das ist jetzt, die liegen ja nicht rum. Im Sondervermögen werden ja als Schulden aufgenommen.
Ja, nicht im Haushalt.
Und es werden 100 Milliarden Euro an Schulden aufgenommen. Da müsste man doch jetzt als FDP-Politiker sagen, also das ist ja genau das, was wir nicht wollten. Ich weiß auch, wie Christian Lindner sich hingestellt hat und gegen Robert Habeck gewettert hat, der sehr kreative Wörter erfinden würde, um Schulden anders zu formulieren. Jetzt macht er selber. Was ist das denn dazu?
Na gut, also ich meine das Sondervermögen, und da gibt es ja selbst bei den Grünen und bei der SPD jetzt keine großen Bedenken dagegen, ist ja jetzt nichts, wo wir sagen, wir leisten uns das jetzt mal aus Spaß, weil wir gerne Geld ausgeben. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das Sondervermögen nicht unter diesen Standpunkten zusammengekommen wäre, wo man jetzt sagt, man muss auf einen Krieg reagieren, um im Zweifel selber verteidigungsfähig zu sein. Ich meine, wir wissen nicht, was Putin vorhat, wir wissen nicht, ob er irgendwann sollte er die Ukraine wirklich mal komplett besetzt haben, was er hoffentlich niemals machen wird, aber dann noch weitergreift oder direkt gleich ins Baltikum geht. Das sind ja alles Ideen, die da in der Presse, in den Medien rauskommen, sagen so, ja, greift er dort an, schießt er irgendwelche Mittel- oder Langstreckenraketen irgendwo hin auf irgendwelche Städte. Also wir müssen ja vorbereitet sein. Und natürlich, wir dachten uns alle, ich bin in der Zeit aufgewachsen, es gab keine Wehrpflicht mehr, ich musste nirgendwo mehr hingehen. Wir haben uns immer in sicheren Zeiten gefühlt. Und auf einmal wird ein Land angegriffen, direkt an der Grenze zu Europa. Und dann müssen wir das Geld eben nur mal ausgeben für die Verteidigung. Natürlich finde ich es nicht gut, dass wir Schulden machen damit. Ich finde prinzipiell jetzt nicht gut, wenn wir Schulden machen. Natürlich müssen wir da auch versuchen, die Schulden abzubauen. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, keine Diskussion würdig, zu sagen, machen wir das jetzt oder nicht, aufgrund des Schuldenhaushaltes. Sondern wir müssen es nun mal tun. Wir müssen es nun mal tun, um die Verteidigung sicherzustellen.
Und deswegen. Aber was sich jetzt ja zeigt, ist, dass die Frage von Schuldaufnahme eine rein politische Frage ist. Und es gibt ja auch, also wir haben ja auch andere Probleme. Ne? Man könnte ja auch dahergehen und sagen, Thema Infrastruktur, Digitalisierung, Klimaschutz, ja. Das sind auch sehr, sehr wichtige Anliegen, die finanziert werden müssen. Warum nicht auch das Sondervermögen Klimaschutz, warum nicht das Sondervermögen Digitalisierung, warum nicht das Sondervermögen Infrastruktur?
Ich glaube nicht, dass das in demselben Bereich ist, auch in unserer Infrastruktur. Da beschäftigen wir uns ja auch intensiv mit dass das Thema Infrastruktur jetzt in demselben Maßstab ist wie die Verteidigungsfähigkeit von Deutschland, im Zweifel bei einem Krieg. Und natürlich, weiterhin muss man im Haushalt sagen, man kann den Euro nur einmal ausgeben, dort wo man ihn einmal ausgibt, muss er woanders eingespart werden. Wir sparen hoffentlich nicht bei der Bundeswehr, aber da muss natürlich auch im Haushalt irgendwas gekürzt werden. Das ist weiterhin, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den die FDP-Fraktion noch mit einbringt in die Koalition. Und das geht genauso beim Thema Digitalisierung, beim Thema Infrastruktur. Das sind wichtige Punkte, die muss man priorisieren. Die sind im Koalitionsvertrag priorisiert worden. Und da können wir jetzt nicht einfach 1000 Sondervermögen machen. Das ist richtig und das ist auch weiterhin noch meine Meinung, wenn du darauf anspielen möchtest. Wir müssen weiterhin sparsam mit dem Geld der Steuerzahler umgehen. Aber beim Thema Sondervermögen Bundeswehr ist es eine Ausnahme. Hoffentlich eine einmalige Ausnahme, weil ich weiß nicht, was noch für Kriege kommen, aber eine Ausnahme.
Ja, gut. Weil wir schon so über Finanzierung und Ähnliches sprechen. Was ich immer ein bisschen schräg fand, also wir sprechen ja auch viel über das 2%-Ziel der NATO. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir brauchen eine Bundeswehr, die ist vernünftig ausgestattet, dass er alle ihre Aufgaben erfüllen kann, dann stellt sich ja schon die Frage, warum sollten wir, wenn die Konjunktur sich abschwächt, können wir dann, wenn wir bei 2% bleiben, im Zweifel nicht genug ausgeben, um die Bundeswehr vernünftig auszustatten. Und wenn die Konjunktur hochgeht, das Bruttoinlandsprodukt steigt, dann haben wir im Zweifel, geben wir mehr für die Bundeswehr aus, als wir es eigentlich bräuchten. Mhm. Ist dieses 2%-Ziel sinnvoll? Wäre es nicht viel sinnvoller zu sagen, wir deckeln die Ausgaben oder wir setzen die Ausgaben so, wie wir den Bedarf in der Bundeswehr haben?
Die Frage ist wirklich berechtigt insofern, als man, wenn man dahinter steht, dass man eine kontinuierliche Finanzierung der Bundeswehr damit erreicht und das auch in dem Sinne macht, langfristig aufwachsend, um diese ganzen Investitionen und sich daraus ergebenden Unterhaltung, aber auch Personal, haben wir auch drüber zumindest im Anteil gesprochen, und alles, was dazugehört, Infrastruktur, damit sicherstellen, ist der Bundeswehr auch geholfen. Allerdings, 2% kommt ja aus der Verpflichtung Wales und der Bekenntnis der teilnehmenden Staaten dort. Da muss man andererseits auch sagen, Deutschland war ja sehr weit von dem 2%-Ziel auch entfernt, sodass das jetzt schon, was jetzt beschlossen ist und auch angekündigt durch den Bundeskanzler, also langfristig auch 2% mindestens für Verteidigungspolitik zu garantieren, natürlich schon ein deutlicher Aufwuchs nochmal ist. Also die Frage konjunkturelle Abhängigkeit, das haben wir ja bei der alten Regierung schon gesehen, und dem Anteil, dem errechneten Anteil Prozente, das durch äußere Einflüsse, Corona-Pandemie, nicht so starkes Wachsen des BIP bzw. Rückgang, dass das natürlich immer eine Verhältnisgröße ist. Aber dass, wenn das der Grundsatz ist, dass wir die Bundeswehr langfristig kontinuierlich finanzieren, dann ist das ein guter Weg, und 2% ist sicherlich ein Hilfsmittel. Andererseits haben wir im Koalitionsvertrag das 3D-Ziel festgelegt. Da haben sich die drei Partner ja darauf geeinigt. Also 3% für diesen vernetzten Ansatz. Außensicherheit, Verteidigung und Entwicklung. Das ist ja dieser Dreiklang, in dem man sich dann wiederfindet. Also Fazit für mich, für die Bundeswehr ist wichtig, dass man kontinuierlich sie jetzt auch gut ausgestattet finanziert. Und das 2%-Ziel ist sicherlich eines, wo andere Länder schon längst drüber liegen, andere NATO-Partner, ne? Großbritannien, Griechenland, die sind immer deutlich über 2% gewesen, trotz konjunktureller Veränderungen.
Also das heißt, dass das Ziel für euch als Verteidigungspolitiker der FDP, jetzt auch persönlich, ist dann, die 2% ist dann, sage ich mal, eine Mindestgröße, über die man dann aber auch gerne hinausgehen kann, oder wenn die Konjunktur sich abflacht, das dann abzufedern und nicht also 1:1 an den 2% zu koppeln.
Die ergeben sich schon aus dem Beschaffungsbedarf für die Bundeswehr. Wir haben ja das Fähigkeitsprofil, das hat sich ja abgeleitet aus der Konzeption der Bundeswehr und dem Weißbuch. Und wenn man das zu 100% auch darstellen will, auch im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung, kommt man zwangsläufig zu dem 2%-Ziel. Also das ist meine feste Auffassung. Und wichtig ist eben darüber hinaus, kontinuierlich zu finanzieren. Was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, ist, dass man den Etat vielleicht auch aus nachvollziehbaren und haushalterischen Gründen deutlich runtergefahren hat, weil man gesagt hat, also Stichwort Friedensdividende, wir brauchen eine kleinere, schlankere Bundeswehr, keine Wehrpflicht mehr, also Aussetzung Wehrpflicht, Fokussierung auf Auslandseinsätze, nicht Landes- und Bündnisverteidigung, hat sich das ja durch das Weißbuch Konzeption der Bundeswehr und Fähigkeitsprofil geändert. Und wenn man das alles leisten möchte, was man festgelegt hat, dann wird man sicherlich deutlich über 2% auch oder mindestens 2% erreichen müssen.
Ich fand das gestern spannend in der Debatte. Ich habe mir aus dem Haushalt auch angehört, was dann die Verteidigungspolitiker der CDU oder CSU sagen, die dann kritisieren, als wäre alles viel zu wenig und alles nicht richtig organisiert und so. Und das finde ich natürlich sehr spannend. Dann stellt man dann 16 Jahre lang die Verteidigungsminister, ja, und dann kommt man hin und sagt, so, wir hätten alles viel, viel besser gemacht. Also das fand ich sehr spannend und sehr, sehr witzig auch. Auf der anderen Seite fand ich aber auch, Henrik, die Rede von der Verteidigungsministerin sehr spannend, die jetzt gesagt hat, jetzt ist endlich mal Schluss mit Zögern und Zaudern, jetzt machen wir endlich mal was. Und man auch sagt, gut, die SPD ist jetzt nicht in den letzten Jahren in den anderen Koalitionen damit aufgefallen.
Das finde ich eine Argumentation, dass du dir jetzt ins Fäustchen, also dass du jetzt ins Fäustchen lässt, ich sei dir ja gegönnt. Aber das finde ich von der Argumentation halt auch schräg. Weil zum Beispiel auch, also was du vorhin angesprochen hast, und ich finde, das ist was, wo ich oder was mir dann auch Respekt abzollt, ist, wenn Politiker dahergehen, und auch in der SPD gab es viele, die Probleme vielleicht mit Militärausgaben haben, aber zu sagen, okay, jetzt findet ein Umdenken statt, wir haben die Zeitenwende und wir wollen jetzt die 100 Milliarden ausgeben und wollen da nicht zahlen und zögern, das finde ich, sollte man Politikern auch zugestehen und auch der SPD zugestehen. Und ich finde das auch, also ich finde es spannend, wie die Union da plötzlich aus der Opposition rauskoffert, als hätte es die ganzen Unionsverteidigungsministerinnen und Minister nicht gegeben. Das finde ich schon spannend. Ich habe auch das Gefühl, und jetzt, wenn du gerade Christine Lambrecht ansprichst, das würde ich vielleicht auch ein bisschen als Frage weitergeben, dass das Haus, also das Ressort, das Verteidigungsministerium scheint aber auch echt schwierig zu führen zu sein, weil wenn wir auch die Unionsverteidigungsminister durchgehen, im Prinzip ist ja da niemand aus diesem Amt gegangen und man hat gesagt, irgendwie tolle Bilanz, toll geführt, sondern irgendwie alle sind mit irgendwelchen Problemen, Skandalen
aus dem...
Gut, wurde weggelobt, aber hatte ja auch noch einen Untersuchungsausschuss an den Hacken. Deswegen vielleicht als Frage, kann das sein, dass dieses Haus, das Verteidigungsministerium auch einfach extrem schwer zu führen ist, schwerer zu führen ist, als das andere Ministerien sind?
Das ist ja ein sehr großes Haus und sicherlich auch daraus ergebend eine Herausforderung, auch was die Mittel angeht, die dem BMVG, dem Verteidigungsministerium, ja dann über den Einzelplan 14 auch zur Verfügung stehen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Auf der anderen Seite muss man natürlich über politische Verantwortung auch reden und auch der Vergangenheit. Da ist es schon erstaunlich, dass die Fraktion, die jetzt lange Zeit dort auch Verantwortung getragen hat, wie soll ich sagen, relativ schnell vergessen hat oder das kritisiert jetzt. Auf der anderen Seite natürlich, die SPD war ja auch in der Regierungsverantwortung, aber ich glaube, jetzt ist wirklich der Punkt, mal nach vorne zu sehen. Das kann man zu gegebener Zeit immer noch aufarbeiten, aber ich finde, für solche Rückblicksgefechte, möchte ich das mal nennen, ist derzeit gar nicht die Zeit. Mhm. Also wesentlich ist für mich, wie reformiert man insbesondere das Beschaffungswesen, wie kriegt man das 100-Milliarden-Paket sinnvoll auch für die Truppe, für den Nutzer organisiert? Und das eben haben wir über das 2%-Ziel geredet, aber dahinter steht eben, wie baut man die Bundeswehr langfristig so auf, dass sie zwar effektiv mit dem Steuergeld auf der einen, aber auf der anderen Seite auch mit ihren Fähigkeiten im Verbund mit unseren Partnern sinnvoll zur Landes- und Bündnisverteidigung und, darf man ja nicht vergessen, auch den Auslandseinsätzen eben aufgestellt wird. Und das sind für mich die Herausforderungen. Jetzt immer zurückzugucken, klar, das ist auch gerne mal Politik, Verantwortung zu zeigen. Da gibt es nicht 16 Jahre CDU-Verantwortung, aber die Stunde der Zeit ist jetzt nicht, lange Vergangenheitsbewältigung zu machen. Das ist meine feste Überzeugung. Sondern jetzt zu gucken, wie kriegen wir die Truppe vernünftig wieder aufgestellt.
Gut, wir haben ja jetzt viel über die Bundeswehr gesprochen. Es gibt ja noch ein paar andere Themen in Deutschland, die gerade anstehen. Das 9-Euro-Ticket wurde eingeführt. der Tankrabatt kommt und das Energiegeld steht quasi in den Startlöchern. Da kann man auch mal sagen, das ist eine gute Zusammenarbeit gewesen in der Koalition mit verschiedenen Ansätzen von Leuten, die in der Stadt wohnen, sagen, ich kann jetzt günstiger ÖPNV nutzen, da Leute auf dem Land wohnen, ich kann jetzt günstiger tanken, was wir auch jetzt schon gesehen haben, es gibt schon die ersten Tankstellen, die
den Aber das findest du jetzt, eine kurze Zwischengrätsche, aber das findest du jetzt gut, dass ihr als FDP, als liberale Partei dahergeht und auch mit durch einen Haushalt finanziert, Geld dafür ausgibt, um irgendwelche Marktpreise zu senken. Das finde ich ja ganz interessant. Da ist ja jetzt erscheinbar irgendwelche kommunistischen Fantasien bei euch
ausgebrochen. Wir senken keine Marktpreise dadurch, wir führen keine Quoten ein. Es war eine Steuersenkung, die wir da umgesetzt haben durch die Senkung der Energiesteuer. Und ich meine, das ist ja urliberales Grundelement der FDP zu sagen, wenn ihr die FDP wählt, dann zahlt ihr weniger Steuern. So, jetzt haben wir das gemacht und jetzt fragen uns alle, ob wir kommunistisch geworden sind, weil wir Steuern gesenkt haben. Also wir haben ja nicht irgendwie was festgelegt, sagen, es gibt eine Obergrenze für jetzt die Preise, sondern wir haben einfach nur die Beteiligung des Staates an diesem gesamten Preis reduziert und darauf gesetzt, dass die Mineralölunternehmen das direkt weitergeben an die Kunden, weil dafür ist es gedacht. Haben sie jetzt schon gemacht. Wir haben die ersten Umfragen von 400 Tankstellen gestern, Blitzumfrage gestern gesehen. Wir haben dort gesehen, dass viele schon gesenkt haben. Manche brauchen noch. Manche werden vielleicht sicher, dass tatsächlich sich in die eigene Tasche stecken. Das finde ich dann schlecht. Dazu ist es nicht gedacht. Das ist keine gute Art und Weise, wie man damit umgeht. Aber viele haben es schon gemacht. Und deswegen finde ich das richtig, wie das passiert ist mit dem Tankrabatt. Deswegen war ich auch irritiert über die Kritik darüber, dass die FDP jetzt egal von extern, aber auch von intern innerhalb der FDP, die dann gesagt haben, ja, das ist ja ein Element, das kann ich nicht verstehen, das ist ja hier, dafür habe ich die FDP nicht gewählt. Also, wenn jemand die FDP, viele gute Gründe, die FDP zu wählen, aber einer davon ist Steuersenkung. Aber wenn einer der Punkte ist, dann ist es das Thema Steuersenkung, das haben wir jetzt gemacht. Gute Sache, gut gemacht.
Und das wollte er in anderen Bereichen auch so.
Ich würde natürlich weiterhin gerne überall Steuern senken, aber im Koalitionsvertrag steht ja primär erstmal drin, dass wir nicht für eine Steuererhöhung sind, leider auch nicht viele Steuersenkungen machen. Bei dem Fall jetzt ist es ja ein Dreiklang da mit dem Energiegeld, mit dem 9-Euro-Ticket und eben mit der Steuersenkung, wo dann, glaube ich, jeder davon profitiert, weil wir das abfedern möchten, was gerade in der Krise an Inflation auf uns zukommt. Das ist natürlich richtig so. Die Leute, die mit dem Auto zur Arbeit müssen, die pendeln, die haben extrem hohe Ausgaben. Die können nicht einfach auf den Bus setzen und sagen, der kommt irgendwie morgens und abends einmal. Sondern natürlich muss man auf dem Land sein Auto nehmen und das kostet. Und das kann am Schluss ja nicht sein, dass ich arbeite, um zur Arbeit zu fahren zu können, weil es mir sonst nicht leisten kann.
Ja, aber was natürlich trotzdem gemacht wird, ist, dass, also ganz marktwirtschaftlich ist das nicht, weil
was man sorgt, jetzt nicht marktwirtschaftlich?
Man sorgt, es ist dahingehend nicht marktwirtschaftlich, dass natürlich ein Anreiz gesetzt wird, oder werden die Preise werden de facto gesenkt, weil Steuern hast du ja auch in anderen, also das heißt ja Mehrwertsteuer für alles Mögliche. Ja,
können wir auch sehen.
Und dementsprechend ist es ja nicht so, was man ja auch machen könnte, und das fände ich gut, dass man wirklich dafür sorgt, dass mit der Inflation die Löhne mitgehen, dass man sich mit den Gewerkschaften zusammen hinsetzt, dafür sorgt, dass man vernünftige Löhne bekommt, eventuell auch einfach ein Energiegeld auszahlt und dann der Konsument kann dann im Sinne einer Marktwirtschaft eine Entscheidung treffen, ob er tanken geht, ob er ein anderes Verkehrsmittel nutzt, und man überlässt die Entscheidung im Zweifel, indem man das Geld wieder zurückführt, beispielsweise dem Konsumenten. Also du sorgst ja schon dafür, dass der Staat auftritt und sagt, er beeinflusst oder er möchte beeinflussen, wie konsumiert wird.
Du benachteiligst die Leute ja, dann musst du das 9-Euro-Ticket ja auch einkassieren. Weil also du benachteiligst die Leute auf dem Land ja, die den ÖPNV in ihrem alltäglichen Leben gar nicht so oft nutzen können. Ich meine, die Leute, das ist ja witzig, dass man da jetzt sagt, die fahren jetzt nach Sylt für 9 Euro. Ich meine, das tun die wenigsten so. Ich fahre damit nicht in Urlaub, fahre nicht 10 Stunden durch Deutschland und steige 5-mal um, nur um damit für 9 Euro. Das sicher machen das ein paar Leute, aber hauptsächlich ist das ja für den Alltag gedacht. Und dann kannst du nicht sagen, die einen bekommen für 9 Euro 3 Monate ein Ticket und die anderen gehen leer aus und können ja den Tank immer noch vom Energiegeld bezahlen.
Nö, aber deswegen könntest du ja hergehen und sagen,
zwischen Stadt und Land, und deswegen ist es richtig, dass es für beide jetzt greift. Und wenn du sagst, das eine ist blöd, dann müssen wir das andere auch abschaffen, weil sonst haben wir ein Ungleichgewicht.
Aber du könntest marktwirtschaftlich dahergehen und sagen, wir zahlen einen fixen Betrag an alle aus und die können selber entscheiden, ob sie mit dem Auto fahren oder ob sie das Geld nutzen, um die Kostenerhöhung im Spritbereich abzufedern oder sich
ein Ticket zu holen. Ja, aber der Weg zur Arbeit, um erstmal Lohn zu bekommen, der ist ja nun mal was anderes, als zu sagen, ich kaufe mir davon Zigaretten oder ich kaufe mir dafür Babynahrung.
Ja, sicher. Aber, also, da drehen wir uns dann ja im Kreis.
Da kommen wir auch nicht mehr zusammen. Aber Tanken
ist eine gute Sache, oder? Ja, spannend erstmal. Ich habe jetzt ja mal als Außenstehender jetzt zugehört. Also.
Das hast du ja mitbeschlossen sogar.
Genau. Nee, eure Diskussion, deswegen. Ja. Gut, klar, dass man diejenigen entlasten muss jetzt, die besonders betroffen sind von den steigenden Energiepreisen, das ist klar. Die FDP hatte ja oder der Finanzminister ein anderes Modell vorgeschlagen, eher im Rahmen der Beihilfe. Jetzt ist es eine Steuersenkung geworden. Und grundsätzlich ist es ja immer gut, wenn zumindest die Belastung an der Stelle reduziert wird und um nicht noch dann wiederum etwas über den Staat auszuzahlen. Also das ist eher das kompliziertere Modell. FDP-Ansatz ist ja eher, das gleich bei den Leuten zu belassen. Und Thema Mobilität auf dem Land, der Johannes hat das ja eben angesprochen, das ist schon in der Tat so. 60% der Menschen leben eben nicht in der Stadt. Und die haben teilweise keine Verkehrsmittelwahl in dem Punkt. Und die waren jetzt besonders belastet auch. Also insofern ist es schon gut. Und am Ende war es jetzt ein Kompromiss der Ampelparteien, was jetzt tatsächlich beschlossen wurde. Also die Kombination 9-Euro-Ticket, Tankrabatt und so weiter, das war ja am Ende ein politischer Kompromiss auch, muss man auch so sagen. Das ist, wäre anders sicherlich gewesen, wenn die FDP alleine Verantwortung getragen hätte, aber so ist es eben in der Koalition und am Ende 9-Euro-Ticket ist ja jetzt gut angenommen. Mal sehen, wie das jetzt so nach 3 Monaten dann die Bilanz ausfallen wird. Und Spritpreise, da muss man aber auch klar sagen, mit der Senkung jetzt der Besteuerung, da muss man natürlich jetzt auch genau hinsehen, dass das auch eins zu eins dann auch weitergegeben wird. Und die Kontrolle dessen, die muss natürlich stattfinden und das ist eine politische Aufgabe an der Stelle, auch das zuständige Ressort zu prüfen, kommt das eins zu eins dann auch an, bleibt das auch so, denn das kann nicht sein, dass dann am Ende Steuersenkungen sind und bei dem, für den es gedacht ist, kommt es nicht an. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch in der Sache.
Mhm. Aber meint ihr, dass jetzt das Potenzial auch mal da ist, dass die FDP so ein bisschen mit einer konservativen Finanzpolitik aufräumt? Wir haben ja über sehr viele, das ist ja auch eins eurer Kernanliegungen, mehr Geld für Bildung. Ich meine, das müssen die Länder finanzieren, vielleicht nicht so im Bund das Thema, aber Digitalpakt Schulen hat man ja schon gesehen, dass es auch Handhaben gibt, entsprechend die Länder auszustatten. Also Thema Bildung ist ja, wie ich das verstanden habe, für euch ein wichtiges Anliegen. Thema Digitalisierung, wäre es jetzt nicht eigentlich mal an der Zeit, auch mal mit schwarzer Null und ähnlichem aufzuräumen, zu sagen, wir investieren jetzt in diese Bereiche, denn man weiß ja, oder das finde ich auch ein Problem konservativer Finanzpolitik, dass so getan wird, als seien Schulden gleich Schulden. Also es gibt ja konsumtive Ausgaben, das heißt, die werden einfach, man gibt was aus, um einfach nur zu konsumieren. Investive Ausgaben, man investiert in etwas. Und was jetzt zum Beispiel evident ist, ist, wenn wir 1 Euro in die Bildung stecken, werden wir langfristig 4 Euro im BIP rausbekommen, weil es einfach sinnvolle Investitionen sind. Wäre es jetzt nicht mal an der Zeit, dass auch der Finanzminister sich mal ehrlich macht und sagt, in dieser Zeit können wir nicht zurück zur schwarzen Null. Wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand und investieren in solche Bereiche wie Digitalisierung, Bildung, wie wir das bei der Bundeswehr gemacht haben.
Ja, also wir machen ja keine konservative Finanzpolitik, wir machen liberale Finanzpolitik.
Was?
Großer Unterschied.
Und zwar, den musst du mir mal erklären.
Und was ich vorhin auch schon gesagt habe, man kann eben 1 Euro nur einmal ausgeben und man kann nicht, also der Staat ist kein Selbstbedienungsladen. Und natürlich müssen wir schauen, wo können wir investieren und wo nicht. Und wo müssen wir auch investieren? In dem Fall, wir haben gerade über Sondervermögen gesprochen, ist eine Ausnahme, mal von ausgelassen. Aber ansonsten müssen wir weiterhin gucken, wo gehört das Geld hin? Und gerade im Verkehrsbereich, sagen wir, müssen jetzt anfangen mit Sanieren, den Straßen, Brücken und sonstigen Sachen. Die Schiene ausbauen, völlig klar. Da sind wir gerade auf einem guten Weg, aber es ist natürlich wenig und das liegt aber nicht nur daran,
aber dann macht euch doch mal ehrlich
Geld ausgeben, sondern es dauert natürlich auch sehr lange. Man kann nicht alle großen Autobahnbrücken, 62 an der Zahl, in einem Jahr sanieren. Also erstens war die Zeit gar nicht, also die Zeit reicht gar nicht für ein Jahr, aber ansonsten, wir hätten ja überall Sperrungen und wir hätten auch viel zu wenig Fachkräfte, die da sanieren können. Also wir können ja nicht sagen, in den nächsten 4 Jahren haben wir alle Autobahnbrücken saniert.
Das ist ja völlig klar.
Das kriegen wir gar nicht hin. Das heißt, wir können natürlich auch im Haushalt erstmal gucken, okay, wie viel brauchen wir im Jahr, wie viel schaffen wir im Jahr und deswegen geben wir so und so viel aus. Aber natürlich bräuchten wir insgesamt auf einem Volumen, wenn wir das sofort machen würden, viel, viel mehr Geld. Aber da wir es auch gar nicht schaffen, das zu sanieren, arbeitskrafttechnisch, können wir uns natürlich oder müssen wir uns ein bisschen Zeit lassen und deswegen können wir das Geld ja auch pro Haushalt immer neu einplanen, wie viel gerade brauchen.
Aber also nochmal, du hast ja gerade den schönen Satz gesagt, einen Euro kann man nur einmal ausgeben, aber die Frage ist ja auch, wo der Euro herkommt. Und der Staat hat ja verschiedene Möglichkeiten. Er kann die Steuern anheben, er kann die Steuern senken, also das ist ja ein Instrument. Er kann aber auch, wie jetzt beim Sondervermögen Bundeswehr, Schulden aufnehmen. Momentan noch in einem Zinsumfeld, wo das für den Staat auch gar nicht so teuer ist. Und jetzt ist, da wäre jetzt meine Frage, ihr moniert ja auch zu Recht, die Einkommensteuer ist sehr, sehr hoch in Deutschland. Dafür haben wir natürlich, anders als andere Länder, auch liberale Länder wie Frankreich, USA, Großbritannien, haben wir quasi keine Besteuerung von aktivem Vermögen. Man könnte jetzt ja auch dahergehen und sagen, okay, wir machen vielleicht eine Steuerreform im Bereich der Einkommensteuer und finanzieren solche Vorhaben wie die Digitalisierung, wie die Schulen über ein weiteres Sondervermögen. Oder wie seht ihr das?
Das sehe ich kritisch, denn da werden wir auch keine Mehrheiten für bekommen. Also das Sondervermögen, jetzt geht ja nur über eine Grundgesetzänderung. Und wir machen das ja oder halten die Schuldenbremse ja da trotzdem ein. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt auch an der Stelle. Der Bedarf ist zweifelsohne in der Infrastruktur auch sehr hoch. Also abgesehen von der Bundeswehr, Digitalisierung, Straßen, Brücken und so weiter. Aber das jetzt über weitere Schulden zu finanzieren, sehe ich nicht. Und wir haben uns ja auch darauf verständigt, das ist ja ein Grundkonsens, zumindest keine Steuererhöhung zu machen. Wie soll es dann sonst finanziert werden? Also das ist auch Ergebnis der Entwicklung derzeit, dass wir gewisse andere Punkte in Zukunft, die Finanzierung, das wird sehr viel schwieriger sein. Da kommt dem Finanzminister natürlich nur eine Aufgabe zu, sämtlichen Begehrlichkeiten auch zu sagen, was funktioniert innerhalb des Haushaltes und was funktioniert nicht. Also jetzt das auf Schulden aufzubauen, glaube ich, ist der falsche Weg. Auch keine Steuererhöhung. Eher Konzentration auf Kernaufgaben des Staates. Wir haben auch über das Verhältnis Bildung natürlich gesprochen. Bund und Länder. In erster Linie sind es die Länder, die auch für Bildung zuständig sind. Da ist übrigens auch das Steueraufkommen deutlich anders gestiegen als beim Bund. Das gehört auch zu der Betrachtung. Und man wird sich dann auf Aufgaben auch konzentrieren müssen langfristig. Das ist eine schmerzhafte Debatte, wird das sein. Also, aber der Bund wird auf Dauer auch nicht alles dann aus Schulden finanzieren können, weil dann, da sehen wir die Entwicklung jetzt schon im Bundeshaushalt, den Schuldenanteil, das wird nicht funktionieren. Die Frage ist eher, und das ist auch der Ansatz, den ich favorisiere und den eigentlich auch die FDP und die Liberalen an der Stelle sehen, wie kann man wieder Wachstum kreieren, um so das Steuereinkommen des Staates wieder zu generieren. Ich glaube nicht, wenn man jetzt über Besteuerung von Vermögen auch spricht, da schwingt ja da auch mal ein bisschen mit. Wenn wir jetzt diejenigen, die wirtschaftlich tätig sind, auch die da in den Jobs sind, wenn wir die jetzt noch stärker besteuern, die Frage ist eher, wie kriegen wir Wachstum generiert, statt jetzt weiter zu belasten. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Also auch im internationalen Wettbewerb zu sehen, wie kriegen wir hier in Deutschland wieder Wachstum hin, um so höhere Steuereinnahmen zu generieren, ohne die Steuerbelastung prozentual oder in den Einzelbereichen zu erhöhen. Das wäre mein Ansatz.
Das ist ein guter Ansatz.
Und vor allem für vernünftige Löhne zu sorgen. Ne? Also das ist ja auch was sich bei den letzten Erhöhungen des Mindestlohns gezeigt hat. Ein bisschen was mit Gesundheitspolitik zu tun. Und auch da ist natürlich die Frage, wie sind die Kassen finanzierbar. Am Ende des Tages, wenn die Einkommen steigen, dann steigen auch die Einkommen oder dann steigen auch die in den Töpfen, das steigt das dann entsprechend an. Das sind aber spannende Debatten, die wir, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich weiterführen müssen, wie wir weiterkommen in einer sich verändernden Gesellschaft, demografisch verändernden Gesellschaft, mit den Zukunftsaufgaben, die wir haben. Wie wollen wir das denn eigentlich finanzieren? Sicherlich noch Stoff für weitere Podcast-Folgen.
Ja, auf jeden Fall. War eine sehr spannende und vor allem auch sehr aktuelle Podcast-Folge jetzt. Ihr viel Spaß beim Hören. Danke für deine Zeit, lieber Christian.
Ich habe zu danken.
Viel Erfolg auch weiterhin in der Verteidigungs- und Verkehrspolitik. Und ihr könnt uns natürlich weiterhin überall hören, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt uns auch erreichen unter?
Auf Twitter, unter unserem Twitter-Handle Berliner Luftpod, wie Podcast, also P-U-D hinten. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben und wir freuen uns immer mit euch in Austausch zu treten, gerade auf Twitter macht es ja immer Spaß, wenn man nochmal so ein paar Aspekte aufgreift und diskutiert, eventuell wie ihr das mit der Steuerfinanzpolitik seht, was ihr zum Sondervermögen Bundeswehr sagt, könnt gerne uns kritisieren und mit uns diskutieren, würden wir uns sehr darüber freuen.
Oder natürlich auch Vorschläge bringen für weitere Folgen und für weitere Themen und für weitere spannende Gäste. Es muss auch nicht immer nur ein Politiker sein, es kann von überall herkommen. Aber wir freuen uns zumindest das erste Mal jetzt mit einem Politiker zu sprechen, der im Deutschen Bundestag arbeitet. Von daher alles Gute und bis zum nächsten Mal.